Signal. Deine Bitcoin-Frequenz.
Herzlich willkommen zu Notsignal, eurer Bitcoin-Frequenz. Was ist, wenn es einen Ort geben würde, wo ganz viele Bitcoin-Enthusiasten, Hacker, Freedom-Tech-Entrepreneure und einfach nur Leute, die Dinge in sehr kurzer Zeit bauen wollen und idealerweise vielleicht am gleichen oder halt in wenigen Tagen Feedback darüber bekommen, dann ist vielleicht hier das Thema Sovereign Engineering Cohort beziehungsweise Sovereign Engineering Projekt an sich auf Madeira was für euch. Und aus meiner Perspektive ist dieses Thema bisher zumindest im deutschsprachigen Podcast-Umfeld noch wenig bis gar nicht behandelt worden. Deswegen, und ich selber persönlich auch nicht da vor Ort war, habe ich mir direkt mal drei Leute eingeladen, die an einer beziehungsweise auch schon, wie ich jetzt erfahren habe, an mehreren von den Kohorten teilgenommen haben. Und das sind meine Notes an der Stelle für heute. Fangen wir mal hinten an bei demjenigen, der quasi neu in unserem Bitcoin-Netzwerk oder in unserem Node-Netzwerk ist. Das ist der Thomas. Hallo Thomas.
Jim, hi.
Hallo Thomas, schön, dass du dabei bist.
Gerne, danke für die Einladung. Ich bin nicht ganz neu im Bitcoin-Space, aber bin neu jetzt beim Podcast-Space. Ist mein erster Podcast, den ich teilnehme.
Oh, cool.
Verzeiht mir, wenn ich mich verspreche. Die zur Einführung, mein Hintergrund ist, dass ich Softwareentwickler bin. Ich betreibe auch noch eine Fiat-Mine in Deutschland und bin jetzt seit einem Jahr auf Madeira, Halbzeit mit meinem Office und versuche da mit Freedom Tech und Open Source in Bitcoin und Nostaspace Projekte umzusetzen.
Sehr cool. Dann sind das ja Live-Berichte vor Ort. Gut, mach mal weiter in der Runde. Danke für deine Einführung. Dann mach mal erstmal den, der beim letzten DevBoost, beziehungsweise den einzigen DevBoost, den wir bisher gemacht haben, die Premiere gemacht hat. Das ist der Egge. Hi Egge, der ist auch mit dabei.
Moin. Ja, soll ich auch, auch wenn ich schon ein paar Mal hier war, kann ich ja auch nochmal kurz die Runde machen.
Ja.
Ich bin Open-Source-Entwickler. Mittlerweile Fulltime haben wir, wie du ja gerade schon erwähnt hast, letztes Mal im DevBoost auch viel drüber gesprochen, wie ich quasi dahin gekommen bin und arbeite hauptsächlich am Cashew-Projekt. Bin da quasi so Teil des harten Kerns und beschäftige mich mittlerweile Vollzeit damit und arbeite eben, baue Open Source Freedom Tech. Genau, und freue mich auch sehr, dass ich heute hier sein kann.
Perfekt. Da gut. Dann haben wir noch den dritten in der Runde, der jetzt gerade insbesondere in den letzten Buchclub-Folgen, wo wir hier Crypto Economics in den unterschiedlichen Kapiteln und Zusammenstellungen lesen, ein regelmäßiger Gast ist der Max. Hi Max.
Servus Jungs, freue mich drauf. Ich bin Ökonom, der durchs Cypherpunk Rabbit Hole reingefallen ist und dann auch ab dem ersten SEC dabei war. Ab und zu nicht bei allen. Und was auch, glaube ich, spannend ist, weil ich bin kein Developer. Ne? Und das geht mit Freedom Tech bauen und Sovereign Engineering auch. Vor allem heutzutage, wo man ja mit AI wirklich viel viben kann. Von dem her, selbst wenn ihr keine Entwickler seid, könnt ihr, glaube ich, einiges aus dem Podcast rausnehmen und euch dann auch hoffentlich bei der SEC anmelden. Aber nimmt die richtige SEC, nicht die falsche.
Ja, perfekt. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Max, du bist tatsächlich jetzt, das ist die neunte Folge, wo du bei Notsignal dabei bist. Und Egge, wäre deine sechste jetzt.
Ich gebe mir Mühe.
Ja,
ich hole den Platz 1 wieder.
Ich weiß gar nicht. Kann mal ganz kurz nachgucken. Manu ist tatsächlich nur neunmal da. Also Max, du bist tatsächlich jetzt dann mit Manu auf Platz 1 als von den Gästen.
Ah. Das ist cool. Das hätte ich nicht gedacht.
Ja. Super. Ja, wir haben jetzt gerade schon mal angerissen, worum es heute primär geht. Aber eigentlich ganz wichtig ist, das ist eigentlich das, was wir im Vorfeld immer machen. Wir brauchen noch eine Blockzeit, um uns zu synchronisieren, damit wir das nicht vergessen. Hat hier irgendjemand für mich? Und die anderen gerne können dann bestätigen, sofern.
Ich habe eine Blockzeit.
Perfekt.
Ich habe die 948017.
Und wie ist der Hash auf? Das ist das Wichtige.
Oh. Genau, das ist korrekt.
Du fragst da. Da haben wir 646757.
Die habe ich auch.
Korrekt.
Klasse, guck mal. Alles noch heil.
Gott sei Dank, die Welt ist noch in Ordnung. Gut, vielen Dank. Lass uns gerne erstmal reinstarten. Ich habe im Vorgespräch von euch mitbekommen und auch gerade eben hatte ich es ja schon mal kurz erwähnt, dass ihr bei einer beziehungsweise auch bei mehreren von diesen sogenannten Sovereign Engineering Kohorten dabei wart. Vielleicht erstmal ganz vorweg, das wurde ja damals auf Madeira von Gigi unter anderem, zumindest derjenige, der im deutschen Space unterwegs ist, ins Leben gerufen und auch noch von ein paar anderen, die, glaube ich, auch wirklich auf Madeira dann leben, also ein paar Portugiesen. Ich weiß nicht, kann irgendjemand von euch zumindest schon mal so einen ersten Aufschlag machen, was ist denn dieses Sovereign Engineering überhaupt? Und warum ist das vielleicht dann auch gerade auf Madeira an der Stelle jetzt dann entstanden? Weiß nicht, wer mag.
Ja, das waren anfangs der Gigi, der Pablo, F7Z ist sein Nutzername. Mhm. Der André von Free Madeira, das ist der lokale Madeira-Typ, der in Madeira die ganze Orange-Pilling-Aktion gestartet hat. Und der Martin, der war auch noch dabei, der ist kein Developer, der ist mehr so auf Investment-Business-Seite. Das waren die ursprünglichen vier, die alle auf Madeira gewohnt haben und einfach gerne mehr mit Bitcoin und über Bitcoin und andere Freedom Tech Sachen reden wollten. Ne? Und Ziel hier ist, ganz viel Freedom Tech zu bauen und sehr schnell Feedback dafür zu bekommen und dann iterativ das besser machen. Ja? Und wie genau es funktioniert, können wir da nochmal später in Tiefe reingehen, aber so, man sieht, glaube ich, wie erfolgreich das Ding ist, wenn man all die Produkte oder Protokolle sieht, die daraus gekommen sind. Also Zap Store zum Beispiel, der freie App Store auf Master oder Blossom, Insights, wirklich ganz viele coole Technologien, wo wir jetzt so als Master-Leute alltäglich nutzen, kommen wirklich aus dieser verrückten Idee, dass man sich 21 Bitcoiner zusammen in den Cowork packt und dann mal für ein paar Wochen lebt miteinander und einfach ständig Freedom Tech baut.
Würdest du, wie kann man denn an der Stelle Sovereign Engineering das vielleicht in ein oder zwei Sätzen wirklich an der Stelle erklären, damit auch wirklich, du hattest gerade eben schon gesagt, okay, es spricht vielleicht unter anderem auch nicht Developer an der Stelle dann an, aber vielleicht, dass man so einen ganz groben Überblick mal bekommt, was das denn jetzt dieses Konzept überhaupt bedeutet.
Also ich glaube, hier kann man es gut zusammenfassen mit Talk, also spreche drüber, baue es und dann gib eine Demo, ne? Also roll's out und bring es zu den Nutzern. Mhm. Na, das sind so die drei wichtigen Dinge und die werden hier jede Woche in einer Schlaufe wiederholt. Und das Ziel ist eben, jede Woche was Neues zu präsentieren. Na, das kann ein komplett neues Produkt oder Proof of Concept sein, das davor noch gar nicht gegeben hat, oder zu einem existierenden Projekt ein neues Feature oder eine neue Eigenschaft, die mit reingebracht werden kann.
Ja, Egge?
Ich glaube, was vielleicht auch ganz gut ist, um die Hörerschaft einmal abzuholen, also die Grundidee ist vor allen Dingen halt auch Freedom Tech Enthusiasten, also ne, ich sage jetzt Enthusiasten, größtenteils auch Developer, aber eben halt auch von allen anderen Bereichen, die eben an Freedom Tech irgendwie arbeiten und denken möchten, halt an einem Ort so zusammenzubringen. Ne? Das heißt, diese Kohorten, weil ich glaube, das haben wir noch gar nicht so richtig einmal beleuchtet, was das, weil wir waren ja alle da, ne? Wir wissen ja alle irgendwie so ein bisschen, worum es geht, aber jemand, der jetzt von Sovereign Engineering noch gar nichts gehört hat, also die Idee ist halt tatsächlich, die Leute an einem Ort, nicht nur eben im Cyberspace, wo wir alle miteinander zusammenarbeiten, sondern an einem Ort über eine gewisse Zeit zusammenzubringen vor Ort, sodass man jeden Tag in dieser Kohorte, in dieser Gruppe miteinander arbeiten kann. Und das hat eben einen ganz, ganz klar definierten iterativen Ansatz, den Max eben beschrieben hat, ne, dass du eben Sachen baust, sie zeigst und darüber redest und dann tatsächlich auch schütten kannst. Und das führt halt eben zu einem sehr beschleunigten Voranschreiten der Projekte. Ne? Also es geht halt wirklich wahnsinnig schnell. Also die Idee ist grundsätzlich erstmal, die Leute vor allen Dingen zusammenzubekommen. Ne?
Naja, der große Unterschied dann wirklich dann auch im Gegensatz dazu, dass man sich ja wirklich auch live sieht und auch wirklich dann, weiß ich nicht, im Zweifelsfall vielleicht dann in einem Pausengespräch oder sonst irgendwie sowas, dass man einfach da sich dann austauscht. So würde ich es zumindest verstehen, dass da einfach viel mehr Kommunikation auch direkter stattfindet, als jetzt dann, okay, ich schreibe jetzt irgendwem eine Noster-Nachricht und der antwortet mir vielleicht dann morgen irgendwann mal. Und das ist ja dann eine ganz andere Interaktion an der Stelle.
Total. Es hat halt tatsächlich, also ne, zumindest in der Kohorte, in der ich dort war, hat es halt so die Vibes gehabt, die ich so ein bisschen aus der Startup-Zeit kannte, ne, wo man halt wirklich mit vollem Enthusiasmus und richtig brennend an die Idee rangeht und dann spät abends noch vielleicht beim Bierchen, aber wirklich lange Zeit dann da sitzt und Code schreibt und die Dinge fertig macht. Und das ist eben halt auch schön an diesem iterativen Ansatz, dass man eben sagt, man hat halt tatsächlich irgendwie, ne, man will tatsächlich in der Woche irgendwas auch zeigen, dass man auch eine gewisse Deadline hat und man macht sich richtig Mühe. Aber das ist halt was, klar, das kann man vielleicht auch ab und zu mal im digitalen Bereich nachbilden, ne? Dass man dann irgendwie, keine Ahnung, stundenlange Calls noch hat, spät in einem Abend und gemeinsam codet, aber nichts ist halt vergleichbar mit, wenn man mit einem kleinen Team an einem Tisch sitzt, eine Woche lang und etwas baut, wirklich gemeinsam, ne? Rund um die Uhr. Das ist ganz anders, ja.
Genau, und halt auch nicht nur zusammen am Tisch sitzt und baut, sondern auch zusammen spazieren laufen geht, ne? Oder irgendwie mit einer Busfahrt schöne Sehenswürdigkeiten sich anschauen, um dann auch aus der Box rauszukommen. Und das hat viele Vorteile, wenn man in Bewegung denkt und Research unterwegs macht. Und das ist halt auch sowas, was du online gar nicht hinbekommen kannst, ne? Also diese ganzen Zwischengespräche beim Wasserkühler zum Beispiel, hast du einfach nicht so spontan. Und du triffst auch neue Leute, mit denen du sonst nicht geredet hättest. Und die bringen dir dann immer noch neue Einsichten, die halt nicht nur aus deiner Bubble kommen, sondern auch von einem anderen Sektor, mit dem du jetzt noch nicht so tief dich befasst hast.
Na gut, da bietet Madeira natürlich ja aufgrund von diesem Kilometer oder Hunderte, dort, ich weiß gar nicht, wie lang das Levada-Netzwerk, was da auf Madeira gebaut ist, wie lang das wirklich ist, fällt mir, habe ich ganz gerade nicht im Kopf. Aber da gibt es ja auf jeden Fall genug Kilometer, die man laufen kann. Wie bitte?
1700 Kilometer sind es, glaube ich, im Kopf. Unglaublich. Und die Insel ist ja nur so, weiß nicht, 150 Kilometer lang, nicht mal.
Ja, das stimmt. Ja, absolut. Ihr hattet gerade auch schon mal mit den von den Leuten gesprochen, die da so sind. Ist man dann, wir hatten gerade eben gesagt, dass wir 21 Teilnehmer pro Kohorte, also pro Gruppe, die dann da in diesen 6 Wochen dann in diesem Coworking Space beziehungsweise dann in unterschiedlichen Konstellationen dann da arbeiten die, also ist man immer mit allen 21 Leuten immer gleichzeitig zusammen oder finden sich da irgendwelche Teams? Also wie ist da so diese Gruppendynamik? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn man da so am ersten Tag dann aufeinander trifft? Ich meine, manchmal werden sich wahrscheinlich auch im Vorfeld schon irgendwie, dass man schon andere Leute schon kennt. Aber wie ist das dann so, wenn jemand komplett Fremdes da halt reinkommt an der Stelle?
Also die letzten Kohorte, die ich teilgenommen habe, war das meistens so, dass wir 8 Alumni hatten, die schon dabei waren davor und 8 neue oder die Hälfte waren neu, also 21 durch 2, einmal 10 und 11 ungefähr. Und man stellt sich am ersten Tag vor und dann gibt es im Prinzip eine Vorstellungsrunde, man lernt sich gegenseitig kennen. Jede Woche ist aufgebaut, wie Max auch sagte, mit der Iteration. Man hat erstmal montags einen Walk, wo man dann einfach gemeinsam spazieren geht. Dann gibt es diese Talks am Dienstag, wo man sich für einen Talk melden kann, entsprechend mal ein Thema platzieren darf. Und wenn andere sich dafür interessieren, entwickeln sich spontan Gruppen, wo man sagt, okay, interessiert mich, ich baue mit dir zusammen mal so eine Demo über Cashew oder irgendwas mit Nordstar VPN. Jetzt letztens hatten wir was mit Networking, wo dieses FIPS-Protokoll entwickelt wurde. Und da gibt es entsprechend auch unterschiedliche Skills, wo dann einige sagen, Low Level, ich kenne mich aus mit TCP/IP, ich mache da mit. Und so entwickeln sich meistens spontan so 2-3 Gruppen. Einige entwickeln auch alleine. Und jede Woche ist wieder anders. Das sind ja genau 6 Wochen. Und jede Woche ist so ein Loop, wie Max auch sagte. Startet man mit so einem Walk und Captain Handover. Jede Woche wird ein Captain benannt für ein spezielles Thema und der kann so die Woche ein bisschen auch gestalten. Und dann gibt es immer einen Talk am Dienstag, am Mittwoch gibt es Workshops, Wednesday Workshops. Donnerstag ist meistens frei, aber da arbeitet man weiterhin auch, weil es halt einfach Spaß macht. Wie auch Egge sagte, man trinkt dann nochmal abends ein Bier oder speziell auf Madeira gibt es den Poncha. Das ist Rum mit Orangensaft, sehr, sehr lecker. Gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und Honig, genau. Ja, sehr, sehr lecker.
Sehr gefährliches Gesöff.
Ganz genau, ist sehr gefährlich, muss man aufpassen.
Wenn die Kneipe hohe Höhenmeter hat, ne, dann trink lieber einen weniger, als du denkst, dass du verträgst. Weil wenn du danach bergab läufst, verdoppelt sich das gefühlt nochmal alles.
Ganz genau. Das Problem ist nur, du weißt nicht, wie viel der zu viel ist.
Und das Problem ist auf Madeira, du hast überall eigentlich Höhenmeter, weil das ist quasi ja die ganze Stadt oder beziehungsweise Funchal ja als Hauptstadt und ja auch die ganze Insel ist ja quasi am Hang gebaut. Das heißt, man hat ja eigentlich immer irgendwo Höhenmeter, die man gehen muss.
Definitiv. Der Vorteil bei Madeira ist, es gibt Uber und Bolt und die Preis-Leistung ist wirklich unschlagbar. Die Gehälter in Madeira sind geringer als in Deutschland und man bekommt ein Uber für 5 € und kann da 5 Kilometer fahren. Ist unvorstellbar in Deutschland. Das heißt, falls man einen Poncho zu viel getrunken hat, kriegt man immer noch einen Uber oder einen Bolt.
Sehr gut.
Nochmal vielleicht hier einen Punkt zu der Frage mit den Teams. Also es ist so, dass es kommen wirklich Solo-Leute und die können dann auch ständig Solo-Demos machen. Aber so wie schon gesagt, es bilden sich dann natürlich immer ein paar Grüppchen, die aber dann auch dynamisch sind. Ne? Also du musst jetzt nicht mit einer Gruppe alle 6 oder 8 Wochen durchmachen, sondern das ja, geht so fließend, was dich auch immer interessiert für diese Woche. Was aber auch interessant ist, dass wir haben es versucht, um dass auch externe Teams gemeinsam kommen. Ja, ein Beispiel waren die Mutiny-Jungs. Ne? Als Mutiny noch existiert hat, waren da alle drei dort und haben dann auch hauptsächlich an Mutiny gearbeitet. Und das gab es mit ein paar externen Teams, die so reingekommen sind. Aber das hat nie den gleichen Charme oder die gleiche Magie gehabt, wie dieses spontane Chaos, wo sich die Teams eben intern speziell bilden. Und das ist jetzt auch nicht mehr so gewünscht. Ne? Also, dass ein komplettes Team kommt und dann gemeinsam an ihrem Projekt weiterarbeitet, ist eher nicht die optimale Art, wie man es machen kann.
Ich habe da, ich war ja nur bei der, also nur bei einer einzigen Kohorte da, und zwar der dritten. Das war die eCash-Kohorte. Und da war es tatsächlich so, dass halt auch Teams kamen, also Fedi war quasi da, und Cashew natürlich auch. Und Cashew hat jetzt natürlich, ist jetzt weniger organisatorisch, sage ich mal, oder corporate aufgestellt. Aber es ist natürlich trotzdem irgendwie ein Kernteam rund um Cashew, sage ich mal. Und dort war es aber so geregelt, dass ein großer Teil dieser Teams nicht die komplette Zeit da war, sondern es war quasi so wie so eine Art, ja, so eine Art Cameo-Auftritt. Erste Woche sozusagen sind die quasi alle vor Ort und können vielleicht auch ein bisschen Knowledge und Skills aus ihren Projekten mitbringen für die Kohorte, und dann reißt ein Großteil wieder ab. Während bei uns war es eben so, dass Teile der Teams dann eben halt auch die gesamte Zeit dort geblieben sind. Aber das fand ich tatsächlich auch einen ganz coolen Mix. Und ich gebe dir völlig recht, weil durch diese Dynamik, dass eben ich quasi mit Leuten, die ich schon sehr lange kenne und mit denen ich schon sehr lange zusammenarbeite, dorthin gereist bin und dann aber einer der wenigen war, die dann tatsächlich für die komplette Zeit dort geblieben sind, habe ich so ein bisschen beides mitbekommen. Und es ist natürlich beides total cool, wenn du als Teil deines Teams anreist, dann hast du vielleicht am Anfang auch, ne, eben so findest schneller, sage ich mal, irgendwie so ne, deine Zugehörigkeit hast du bereits, du hast vielleicht auch irgendwie jemanden, mit dem du dir ein Apartment teilen kannst oder sonst irgendetwas. Aber dieses Chaos, also was heißt Chaos, aber dieses reingeworfen werden in Collaborations, mit denen man sich noch nicht so vertraut gemacht hat, und vor allem das neue Lernen, was man eben dadurch auch hat, dass man eben mit Leuten zusammenarbeitet, mit denen man, die man vorher vielleicht gar nicht kannte oder nur NIM hatte oder sonst irgendetwas, ist natürlich mega viel wert. Und das ist tatsächlich auch nochmal was ich erwähnen wollte. Die Personen hinter den NIMs kennenzulernen, also gerade so im Freedom Tech, Noster, eCash Space und so weiter, man kennt sich ja doch irgendwie schon ein bisschen. Oder zumindest sehr viele kennen sich online. Ne? Aber es ist halt eine ganz andere Geschichte, mal persönlich zusammenarbeiten zu können. Das fühlt sich halt einfach sehr anders an im Endeffekt. Genau.
Ja, und auch nochmal lohnt es sich zu sagen, dass es ist präferiert und es macht auch am meisten Sinn, wenn man wirklich für die ganzen 6 oder 8 Wochen dabei ist. Denn man braucht ein paar Wochen, um wirklich richtig in Schwung zu kommen. Und die beste Woche ist meistens die letzte Woche.
Ist man dann in der Situation, dass man dann eigentlich gar keine Lust hat abzureisen?
Ja, definitiv. Also einige, die dann da waren, überlegen auch dann zu Madeira hinzuziehen. Ich habe zum Beispiel mein Office da jetzt und bin Hälfte in Deutschland und Hälfte auf Madeira und arbeite auch von dort dann remote. Und wenn die SEC ist, nehme ich entsprechend teil und habe auch die Möglichkeit, dass einige Teilnehmer dort schlafen können und auch einen Computer und einen Desk haben zum Arbeiten. Definitiv ist aus meiner Sicht, wie Max das sagte, es ist sinnvoll, 6 Wochen am Stück da zu sein, weil man 1, 2 Wochen braucht, um reinzukommen und dann die letzten 2 Wochen auch die coolsten sind, nach meiner Erfahrung. Vielleicht noch eine Besonderheit, die wir am Eingangs hatten. Was ist die Besonderheit, wenn 21 Bitcoin- und Tech-Enthusiasten zusammenkommen? Es ist nicht nur so, dass man, also ich beim ersten Mal hatte ich auch ein bisschen Berührungsängste und war ein bisschen schüchtern vielleicht. Aber die Leute sind alle so, die da kommen und im Prinzip sind da ja nicht nur irgendwie 21 aus Madeira oder 21 aus Deutschland, sondern die Besonderheit ist wirklich, aus der ganzen Welt kommen da welche. Letztes Mal waren welche aus Japan, China, Kanada, Australien, USA, Spanien, Deutschland, Nordics und so weiter. Also aus der ganzen Welt treffen sich dort 21 Leute. Das Besondere ist wirklich, man ist dann wirklich vor Ort, man ist quasi eingesperrt auf der Insel im positiven Sinne und arbeitet zusammen, kann aber auch mal alleine arbeiten, hat tolles Wetter, man trinkt abends einen Poncha und hat einfach eine tolle Zeit. Und deswegen sind aus meiner Sicht die 6 Wochen auch sehr sinnvoll, weil man einfach 1, 2 Wochen braucht, um sich kennenzulernen. Und dann arbeitet man einfach an unterschiedlichen Projekten. Oft ist es auch so, dass man noch gar nicht weiß, was man am Freitag vielleicht als Demo baut. Und einfach über die Woche und über die Gespräche, während man spazieren geht, kommen einfach Ideen. Und wenn dann 2, 3 Leute über ein Thema dann philosophieren, kommt oft dann auch wieder was ganz Neues raus, wo man hätte man gar nicht mit gerechnet. Und dann kommen ganz neue Ideen wieder. Deswegen ist es, glaube ich, wirklich gut, dass man auch zusammen ist und dann auch eine längere Zeit zusammen ist.
Ja, das ist tatsächlich auch das in der Praxis etwas, was ich an der Sovereign Engineering so sehr liebe, dass man eben auf Probleme rumdenkt und vor allen Dingen natürlich auch während dieser Spaziergänge eine Möglichkeit hat, den Geist wirklich ein bisschen schweifen zu lassen, dadurch, dass man eben, keine Ahnung, in dem Coworking Space vielleicht sich so an eine Art Sitzordnung gewöhnt hat, hat man irgendwie immer die gleichen Leute um sich, aber bei den Spaziergängen ist das natürlich nicht mehr der Fall, ne, da wird immer ständig irgendwie, ne, da zum Beispiel, wenn man wandern geht, ne, dann wechselt man ja quasi mal immer mal wieder die Gesprächspartner, hat aber ständig eigentlich dasselbe Problem im Kopf und kann halt wirklich in einer Stunde 10 unterschiedliche Ansätze zu dem Problem finden. Und natürlich ist es so, dadurch, dass wir alle irgendwie, auch wenn es natürlich in ganz unterschiedlichen Bereichen, aber doch an dem gleichen Problem arbeiten, haben alle irgendwie ihre persönliche Expertise gerade in einem bestimmten Bereich und die lässt sich aber eventuell auch auf dein Problem anwenden. Also eine Lösung, die jemand gefunden hat für das Problem A, ist vielleicht auch genau das, was du gerade brauchst, obwohl du es halt überhaupt dich kommen sehen hast. Und das ist natürlich etwas, was da in diesem Austausch wirklich maximal stattfinden kann, was richtig, richtig cool ist. Und was ich tatsächlich auch mehrfach erlebt habe, während ich dort war.
Ja. Oh. Und was auch aus dem ersten Kohort rauskam, war so diese Line mit eine Stunde Gespräch mit der richtigen Person kann dir ein Jahr Arbeit ersparen. Und das hast du hier halt echt auf super Tempo, weil es sind so viele unterschiedliche Köpfe und Blickwinkel in diesem Pot mit drin, ne? Und ganz viele Ideen, die zwar gut sind, aber noch nicht perfekt oder noch nicht genau das Richtige, kannst du richtig beleuchten, bevor du auf eine zwar in die halbwegs richtige Richtung gehst, aber es halt doch nicht genau so ist, wie es sein soll. Da kannst du richtig viel Zeit verschwenden, wenn du die guten Ideen verfolgst, wenn du eigentlich nur dich auf die Besten fokussieren solltest. Und hier kristallisiert sich wirklich sehr schnell die guten von den sehr guten Ideen auseinander.
Ja, insbesondere wenn auch so wie du es gerade eingangs schon gesagt hast, dass das jetzt rein nicht nur auf quasi plain Softwareentwickler das Programm reduziert wird, sondern auch, dass da halt jetzt mittlerweile auch ja Leute dann aus anderen, sage ich mal, Fachrichtungen, wie jetzt bei dir, der Ökonomie ursprünglich dann mal gelernt hat, da hinkommen kann und der dann auch vielleicht dann noch eine andere Perspektive auf Themen bringt, die jetzt halt rein eine technische Perspektive, die vielleicht ein reiner Softwareentwickler an der Stelle hätte, dann vielleicht gar nicht dann einnehmen kann. Ich meine, bei Bitcoin ist ja auch mal so das Thema, ne, dass es die unterschiedlichen Blickwinkel auf einen Punkt gibt und der hilft einem vielleicht dann auch schon mal mehr als ein anderer.
Genau, definitiv. Und jetzt in Zeiten von AI und als ich den ersten Code teilgenommen hatte, gab es gerade dieses Thema Wipe-Coding, wo man im Prinzip quick and dirty mit AI Code bauen konnte. Und da kann man im Prinzip auch als Projektleiter schon gute Software bauen. Mittlerweile ist es noch einfacher geworden. Ein Beispiel vielleicht vom vorletzten Cohort. Da hat jemand, der null Programmiererfahrung hatte, Sparrow geforkt. und hat dann mit Sparrow Silent Payment über Nosta implementiert, dass man quasi seine Nosta-Follower hatte und konnte dann alle, die einen Silent Payment in ihrem Profil hatten, auswählen und dann mit Silent über Sparrow Silent Payment an seinen Nosta-Freund quasi schicken. Und das hat komplett funktioniert. Und das ist einfach was, wo man sagen würde, okay, das ist mehr als nur ein Click-Dummy, das ist im Prinzip ein Proof of Concept. Klar würde man das so dann nicht vibe-gecodet übernehmen, aber die Idee ist, funktionierte, man kann sie zeigen, man kann sie testen und so kann dann vielleicht ein Maintainer vom Projekt das dann mal sehen und sagen, okay, das macht wirklich Sinn, das implementiere ich jetzt nochmal sauber und richtig. Aber man sieht, man kann auch als Nicht-Entwickler jetzt mit dem richtigen Mindset, also ich glaube Bitcoin, Nosta, Open Source, Freedom Tech Mindset genügt. Und auch der Wille nach Madeira und auch diese Contribution, 6 Wochen teilzunehmen, ist im Prinzip das, was man braucht, um dort erfolgreich und auch zu sein und auch Spaß zu haben.
Also auch hier ein Ding, das ich im ersten Kohort oder jetzt im Nachhinein anders gemacht hätte, war, dass ich dort viel über so Philosophie und Ökonomie präsentiert habe. Ne? Also so Sachen wie, okay, wie können wir das Businessmodell für Open-Source-Software-Projekte machen und so weiter. Und das ist auch nicht wirklich so das pure Sovereign Engineering. Also es geht hier wirklich um Engineering. Und da kann klar, also Ingenieurwesen, das heißt, klar, da ist Ökonomie und Philosophie implizit mit dabei, aber es geht echt so zum nächsten Level, wenn man wirklich eine Working Demo shippt. Also nicht nur einfach drüber redet, sondern was gebaut hat und dann drüber redet, was und wie und warum man es gebaut hat. Das ist auch wichtig, weil du selber hast keine Ahnung über die Details, bis du es gebaut hast. Ganz viele dieser Probleme werden progressiv eröffnet, wenn du wirklich über die Implementation gehst. Und deswegen, man sollte schon Vibe-coden können. Also zumindest Website-Apps und so weiter machen. Ist jetzt auch in der, ich glaube, das ist auch seit diesem Mal ist das auch in der Application-Form mit dabei. Du musst einen Nosta-Web-Client schreiben und veröffentlichen und deployen. Na? Und ja, wie gesagt, heutzutage, wenn du ein bisschen Ahnung von Vibe-Coding hast, hast du das in 15 Minuten gemacht. Das ist kein Hexenwerk. Aber wenn das komplett neu ist, würde ich mir davor einiges hier nochmal aneignen, bevor ich dann vor Ort anreise.
Aber ihr hattet jetzt gerade das Thema AI auch jetzt ein paar Mal angesprochen und auch immer mit Kontext auf diesen Freitag, der ja immer wie so ein bisschen dieser Demo-Friday dann an der Stelle ist, wo man ja dann irgendwie so, also so empfinde, so kommt es ein bisschen rüber, dass man da ja schon so ein bisschen Druck hat, dass man auch was zum Zeigen hat an der Stelle. Und da ist natürlich jetzt das ganze AI-Thema natürlich irgendwie, dass das irgendwie sehr gut zueinander passt an der Stelle, um da halt schnell was auf die Straße zu bringen und was zumindest Lauffähiges zeigen zu können an der Stelle. Hattet ihr da jetzt vielleicht auch ganz persönliche Erfahrung, dass es in euren Kohorten, dass man da einen gewissen persönlichen Druck empfunden hat, oh, ich muss jetzt aber auf jeden Fall Freitag irgendwas Lauffähiges haben? Oder war das eher so, boah, ich habe richtig Bock auf den Freitag, weil dann kann ich endlich das zeigen, was ich jetzt die ganze Woche quasi in den unterschiedlichen Impulsen von den anderen Teilnehmern quasi mitgenommen habe, dann halt irgendwie zumindest schon mal auf den ersten Schritt gebaut habe.
Also Druck habe ich so, also zumindest nicht so einen negativen Druck. Ne? Also dann war es wirklich eher so dieser komplette Enthusiasmus und natürlich ist das dann so, dass einem, keine Ahnung, während man schon in der Demo sitzt und weiß, okay, da sind jetzt noch 8 Leute vor mir und ich will dieses Feature fertig kriegen, oder man hat sogar erst die zündende Idee noch so kurz vor der Demo. Natürlich gibt's dann da diese absolut mega stressigen Momente, aber wirklich, also zumindest war das bei uns so, in einem rein positiven Ding. Ne? Es gibt keinen Leistungsdruck in dem Sinne, dass man das Gefühl hat, okay, da werde ich jetzt quasi bewertet und ich kriege Ärger, wenn das jetzt nicht läuft oder sonst irgendetwas, sondern das ist wirklich eine sehr, sehr positive und unterstützende Mentalität, was sicherlich auch daran liegt, dass auch so ein bisschen sichergestellt wird, dass die Leute, die da hinkommen, eben halt auch tatsächlich wirklich ein Interesse daran haben. Ne? Also wenn da jetzt, keine Ahnung, jemand dabei ist, der überhaupt gar keinen Bock hätte mitzumachen, dann würde man sicherlich auch so ein bisschen andere Vibes da spüren, aber das ist ja gar nicht der Fall. Also es braucht keine Kurskorrektur und es braucht keine Kontrolle, weil eigentlich ja alle aus genau dem gleichen Grund da sind und mit einem
eigenen Enthusiasmus da an die Dinge rangehen und eh top motiviert sind. Das heißt, sämtlicher Stress, den man verspürt, ist eben dieser Stress, ich will, dass das jetzt richtig cool wird und ich will den anderen zeigen, was ich Cooles hier in mir gedacht habe und ich bin einfach richtig überzeugt von dieser Idee und deswegen muss es funktionieren. Und meistens funktioniert es trotzdem nicht.
Aber auch wenn der Code nicht funktioniert, also wenn die Demo auf irgendeinem Grund nicht erfolgreich ist, dann ist es trotzdem ein Erfolg, der gedemot werden muss. Ne? Weil dann demost du, okay, das ist das Problem, das ich lösen wollte. So bin ich es angegangen, so weit bin ich gekommen und hier bin ich gescheitert. Was denkt ihr? Ist es überhaupt ein gutes Problem? Und wenn ja, wie kann ich es besser lösen? Ne? Also du musst nicht immer eine perfectly working application liefern. Du musst nur eine coole Idee umsetzen und selbst wenn das scheitert, aus dem kann man wahrscheinlich sogar noch mehr lernen, als wenn es erfolgreich gewesen wäre.
Wie viel Zeit hat dann jeder Teilnehmer an der Stelle, dann wenn er halt 21 Leute dann quasi nur an einem Freitag dann Zeit haben, da was zu zeigen? So viel Zeit pro Person bleibt da ja eigentlich gar nicht.
Genau, ich glaube, es hat sich geändert über die letzten Kohorte. Ich meine, die ersten zwei war kein Timeboxing und dann hatten die bis nachts morgens 3-4 Uhr gebraucht für die Demos, bevor das Grillen losging. Mittlerweile ist das so, es gibt 6 Minuten Demozeit, wird abgestoppt, hart, und dann 2 Minuten für Fragen. Also insgesamt 8 Minuten und dann mal 21 Teilnehmer. Die Demo starten immer so nachmittags am Freitag. Also man hat morgens noch Zeit, vielleicht die Demo vorzubereiten, falls noch was nicht funktioniert. Und nach den Demos gibt's dann Grillen.
Ah ja.
Ja, das Grillen ist eigentlich auch das Highlight der Woche. Ne? Weil zum einen, es kommt nach dem Demo-Day, das heißt, du kennst halt wirklich von jedem, okay, was hat der jetzt letzte Woche gemacht? Und du hast perfekte Sprechthemen mit so ziemlich jedem, ne, über dieses Projekt. Und hast dann auch hier die Möglichkeit, nochmal mit neuen Leuten zu reden, mit denen du vielleicht noch nicht so viel oder gesprochen hast. Und gleichzeitig, es gibt gutes Fleisch und sehr viel Fleisch. und auch hier im Beefsteak-Style. Ne? Also es gibt keine Tische, sondern ein Dude grillt und schneidet das Fleisch häppchengerecht auf. Und dann wird im Stehen gegessen. Und das heißt, du hast hier auch nochmal ähnlich wie bei den Walks ein sehr dynamisches Umfeld. Du stehst nicht immer oder du sitzt nicht immer neben den gleichen Leuten und bist nach einer halben Stunde gelangweilt von den Gesprächen, sondern Wenn dich das Thema nicht juckt, dann drehst du dich um und bist in der nächsten Gruppe, die ein besseres Thema haben. Oder du startest deinen eigenen Monolog-Rant, bis jemand sich zu dir hinstellt und mit dir gemeinsam redet.
Das ist dieses Grill-Event, ist quasi auch jede Woche, das gehört mit in diesen iterativen Ablauf der Woche da mit dazu.
Genau. Und auch hier wird es nochmal ein bisschen mehr aufgemacht. Du kannst die Familie mitbringen. Andere aus der Bitcoin Madeira Community kommen dort oft mit vorbei. Also das ist dann mehr so ein weiteres Social-Ding. Und es gibt ja auch in Madeira wirklich sehr, sehr viele externe Community-Organisationen. Also jeder Samstag ist der Bitcoin Walk, jeden Mittwoch geht's in die Poncha Bar. Und hier sind dann auch oft die Sovereign Engineering-Leute kommen zu diesen Side-Events. Und dann wird so gemingelt. Also es ist schon das Ziel, dass sich das auch ein bisschen weiter auf die ganze Insel abfährt.
Ja, ich denke gerade darüber nach, wir hatten im Vorfeld auch innerhalb von der Nutzing in der Crew auch darüber gesprochen, ob wir irgendwie ob es irgendwie einen Punkt oder ein Event gibt innerhalb dieser 6 Wochen von der kommenden Kohorte, wo wir jetzt als Podcast sagen können, okay, wir haben ja noch ein bisschen Passatz übrig, irgendwie wir sponsern irgendwie für 1 oder 2 Grillabende irgendwie ein Fass Bier oder was wie auch immer der Kontext da halt sein könnte. Ich weiß nicht, würde das da in dem Sinne dann, wird da Bier getrunken, wird da Poncha getrunken oder wie ist da so das Setting davon? Also würde es irgendwie Sinn machen, dass man da einfach sagt, jo, wir hauen jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht, was raus vom Podcast?
Ja, ich glaube schon auch. Also freie Satz sind immer gut, gell? Oder Satz. Und am Anfang war es auch noch so, dass es wirklich Value for Value ist. Also du musst nicht bezahlen, um in diesem Cohort mit dabei zu sein. Mhm. Du musst selber deinen Flug und Apartment suchen. Ne? Aber wirklich die Teilnehmer bei sich ist gratis. Und dann auch beim ersten war es so, dass die Organisatoren haben selber ein bisschen Satz in den Pott gelegt und haben gesagt, okay, wir bezahlen für das Barbecue oder wenn man mal ins Restaurant geht oder den Bus mieten muss, um die ganze Crew zum Berg zu bringen und so weiter. Wie sich das jetzt weiterentwickelt hat, bin ich mir nicht ganz sicher, weil es ist halt schon auch ein bisschen teurer. Aber selbst im ersten war das dann so, okay, Value for Value. Ne? Hier ist die Lightning-Adresse vom Sovereign Engineering Cohort, zappt für das Essen. Ne? Es war wahrscheinlich nicht profitabel. Mhm. Und bin mir jetzt auch nicht sicher, wie das mit den letzten Cohorts aktuell funktioniert.
Thomas, hast du da vielleicht Einblicke? Weil du warst ja, glaube ich, jetzt, so wie ich das verstanden habe, von zumindest von denen, die jetzt hier mit im Call sind, quasi bei den letzten Cohorten zumindest dann eher dann dabei.
Genau, ist weiterhin so geblieben. Es ist Value for Value. Man hat weiterhin keine Teilnahmegebühr. So wie Max sagte, man zahlt seinen Flug und seine Unterkunft selbst. Und das zeigt ja auch schon, dass man ein Commitment hat für die Teilnahme. Ansonsten für die Walks oder wenn es mal gemeinsam ins Restaurant geht oder auch abends am Freitag Barbecue, ist Value for Value. Man kann dann im Prinzip aus freien Stücken zappen. Aber auch so wie Max das sagte, Value for Value, ich glaube nicht, dass die profitabel sind, sondern dass man da, dass die entsprechend noch in Vorleistung gehen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie das da finanziert wird. Ob da, ich glaube, mal in der Vergangenheit gab es da ein HRF-Fund, dass die da gesponsert worden sind. Von daher die Anfrage von euch, da ein Bier oder ein Bierfass zu sponsern oder sowas, da würden sie sich wahrscheinlich freuen. Genau. Ich weiß nicht ganz genau für die Shownotes. Es gibt auch einen Link zur Application, falls jemand Interesse daran hat. Und wenn man den nachher irgendwo als Link reinmacht, dann kann man da auch über Nostar direkt zappen, wenn man da Lust hat, das Projekt zu supporten, falls man nicht teilnehmen kann. Ja.
Was wir machen könnten, ist die Sovereign Engineering Zap-Adresse in die Value for Value Podcast Splits mit reinzupacken. Mhm. Und wenn ihr dann jetzt fett boostet, dann geht's rüber.
Stimmt, das könnte man auf jeden Fall machen. Das klappt ja mittlerweile ganz gut. Können wir gerne vielleicht im Nachgang auch nochmal drüber quatschen, wie wir das machen wollen. Aber das funktioniert auch auf jeden Fall mittlerweile ja heute relativ easy, dass wir einfach eine Lightning-Adresse oder sonst was brauchen. Und dann, wenn Sat-Streaming hier stattgefindet bei Nordsignal, dann kann man sagen 50% oder wie, was für ein Prozentsatz auch immer, geht automatisch an diese Lightning-Adresse und dann fließt das direkt dann in die Kohortenkasse rein. Also das kann man auf jeden Fall auch noch machen. Das ist kein Problem.
Sorry, noch ganz kurz zu dem Thema von Kosten, weil was auch noch ein guter Shoutout ist, der Coworking Space ist auch gespendet, ne, von André. Das ist der OG Bitcoin-Unternehmer in Madeira und der gibt uns sehr lieb Zugang zu dem Coworking Place für gratis und das macht natürlich auch nochmal die Kosten um einiges einfacher. Also es ist relativ Bootstrap, relativ lean. Ne? Die haben keine gigantisch hohen Kosten, weil einfach die Community da ein bisschen gemeinsam unterstützt.
Das ist dann auch der Ort, wo das dann ja auch dann mal quasi das ganze tagsüber dann noch stattfindet und da entsprechend ja auch dann, weiß ich nicht, Besprechungsräume und was weiß ich was und Equipment dann einfach alles dann da ist.
Ja, genau.
Ja, top.
Genau, ist ein bisschen einfacher, ist Hälfte ist drin und Hälfte ist draußen. Madeira ist ja mal schönes Wetter und man sitzt da im Prinzip halb draußen und arbeitet im Coworking Space und hat da jetzt kein Bildschirm oder Tastatur, sondern ist alles entspannt. Man kann auch einen Kaffee trinken oder auch mal einen rauchen. Und die andere Hälfte des Coworking Space ist dann auch überdacht, wo man einen Besprechungsraum hat, beziehungsweise einen größeren Bereich mit einem Bildschirm, wo man dann auch die Talks hat oder auch die Demos hat. Wenn man jetzt vielleicht noch einen Fiat-Job hat, leider, kann man auch, man muss vielleicht nachmittags arbeiten, getrennt alleine, dann kann man sich auch im Coworking Space zusätzlich einen Raum buchen. Der wäre aber extra dann selbst zu tragen.
Wo du gerade erwähnt hattest, dass der Coworking Space selbst zu tragen ist, was wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt haben, was aber eigentlich für mich zumindest einer der Selling Points auch war. Madeira ist tatsächlich echt ein mittlerweile ziemlicher Bitcoin-Native Place. Also die Menge an Produkten und Services und Dinge, die man dort mit Bitcoin bezahlen kann, ist immens. Das fängt bei Dingen wie dem Coworking Space an, der natürlich einfach eine krasse Bitcoin-Nähe hat und dementsprechend natürlich auch Sats akzeptiert, geht aber eben weiter über unterschiedliche Apartment-Provider, die da auf der Insel sind, die Bitcoin akzeptieren, Mietwagen, die du in Bitcoin bezahlen kannst, bis hin zu dem lokalen Quicksilver-Store, wo man sich irgendwie nochmal eine Badehose kaufen kann, der Bitcoin akzeptiert. Also das ist echt... Das war für mich wirklich das absolut Coolste, ein cooles Produkt zu bauen in diesem Loop, auf Nostar zu posten, ein paar Zaps einzunehmen und dann Samstag mit den Zaps zur Bäckerei zu gehen und mit meiner Frau Kaffee und Croissant zu essen. Also das und die quasi dann eben direkt mit den Zaps aus meiner Wallet zu bezahlen. Das war tatsächlich eins der most mind-blowing experiences, die ich da hatte.
Ja, und am besten Ecke noch mit deiner eigenen App, die du gerade gebaut hast. Das wäre ja Wahnsinn, ne?
Ja, genau.
Ich glaube, letztes Mal war ich in Madeira für 2 Monate und habe insgesamt 2-mal mit Fiat gezahlt. Und das war für den Diesel. Bis auf Tankstelle gibt's wirklich alles. Auch inzwischen ein relativ großer Supermarkt, der wirklich alles hat.
Ja, das hat mich auch erstaunt. Ich war vor 2 Wochen oder vor 10 Tagen bin ich jetzt auch wieder. Wir waren 2 Wochen da mit der Family und ich war 24 das erste Mal da, als da diese Konferenz war, die da ja auch der André organisiert hat, hier die Bitcoin Atlantis. Da war ja schon viel und vom Gefühl her wollte ich dann einfach auch mal nachgucken, okay, hat sich's entweder ins Positive verändert, also dass es mehr Shops gibt, wo man mit Bitcoin bezahlen kann, aber in vielen Fällen ist es ja leider, glaube ich, so, wenn so ein großes Event ist und danach dann wenig dann passiert, dass dann tendenziell das dann wieder abnimmt, aber vom Gefühl her glaube ich schon, dass die da halt auch durch das jetzt wieder Sovereign Engineering, dass da halt immer noch der quasi immer noch Druck drauf ist, das weiter auszubauen und die Insel oder beziehungsweise insbesondere ja hier Funchal als Hauptstadt ja attraktiv für Bitcoiner zu machen. Ne? Ihr hattet das jetzt gerade auch schon erwähnt. Also das hat mich auf jeden Fall positiv überrascht.
Genau, also BTC Map ist voll von Punkten. Ja, ich meine auch über 180 Merchants, die Bitcoin akzeptieren, vor allem auch Bars, Restaurants und man kann sich da komplett von Bitcoin verpflegen, was Speisen und Getränke angeht. Und Egge meint ja auch, selbst man kann sein Apartment buchen, man kann, glaube ich, ein Auto leasen oder kaufen. Wenn man möchte, kann man da komplett mit Bitcoin klarkommen. Kein Vergleich zu, wenn man in Deutschland irgendwo lebt.
Ja, genau. Also für Apartments gibt es ein islandapart.com. Das ist von André, diesem Serial-Unternehmer. Fürs Automieten gibt es Vanscape. Der große Shoppingmarkt ist Amanhisser. Und dann in der Hauptstadt geht es wirklich sehr easy. Wenn du dann weiter draußen im Westen oder Norden bist, da ist es dann sehr Spaß wieder.
Und 180 Merchants klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen Hörer jetzt noch nicht so mega viel. Man darf aber halt nicht vergessen, dass die Insel, die ist so groß, die ist nicht mal so groß wie Berlin, glaube ich. Also es ist, die ist 30 Kilometer. In der Breite und irgendwie 50 Kilometer in der Länge sozusagen. Also es ist wirklich nicht viel nicht viel Insel. Und davon sind eben großer Teil auch noch kompletter Berg und doch eher nicht gerade dicht besiedelte Landschaft, sag ich mal. Also Funchal selber ist wahrscheinlich nicht mal so groß wie ein Berliner Stadtteil. Und da dann 180 Merchants zu finden, das ist dann halt schon nochmal anders. Ne? Also du musst nicht weit laufen, um den nächsten Bitcoin-Friseur zu finden, sag ich mal.
Ja, auf jeden Fall. Also das habe ich auch wieder gemerkt, dass das wäre gerade, wenn man dann irgendwie auf BTC Map oder sowas, Thomas, du hast es gerade schon angesprochen, das dann vergleicht mit irgendwie, man nimmt sich dann irgendwie dann irgendwie BTC Map aggregiert das ja dann immer, wenn man weiter rauszoomt, dann quasi nach Regionen. Und wenn man dann quasi diese Regionen dann vergleicht, dann irgendwie mit dem, was dann bei Madeira irgendwie mit, weiß ich, 250 Spots oder sowas dann auf der gesamten Insel vergleicht irgendwie mit, weiß ich, Nordrhein-Westfalen oder sonst irgendeinem Bundesland oder sowas, dann ist dann und die Zahl dann da kleiner ist, dann denkt man sich dann auch mal so, okay, das ist schon enorm, was da geleistet wurde. Auch durch das, was der André da wahrscheinlich gemacht hat und jetzt im Kontext daraus, dass da halt immer noch so viel Fokus drauf ist, dass da Leute hinreisen und auch wahrscheinlich auch den Merchants auf den Sack gehen und sagen, oder auch dann nerven und fragen. Und wenn dann natürlich ein lokaler Ansprechpartner da ist, ja, gerne.
Und das ist halt echt krass, wie viel da eine Person oder eine Handvoll Personen reißen können. Also das war wirklich, zum Großteil ist das alles André zuzuschreiben. Ja, der hat da richtig Druck gemacht, hat auch Geld in die Hand genommen, ne? Und er hat zum Beispiel einen Typ angestellt und dem sein Fulltime-Job war es, Merchants zu onboarden und zu supporten in deren Bitcoin-Adoption. Ne? Also klar, da sind Kosten mit verbunden, aber auch nicht unendlich viele Kosten und das kannst du echt alleine auch als Nebenjob-Basis, selbst wenn es unbezahlt ist. Ne? Also du musst nicht so viel Zeit reinstecken, aber wenn sich da ein paar Leute das vorschreiben und sich darauf fokussieren, kannst du in enorm kurzer Zeit gigantisch viel reißen.
Ja.
Ja, ich glaube, dass das, was auf der Insel dann eben vor allen Dingen auch stattfindet, ist, dass die Merchants in Anführungszeichen eben halt auch dafür belohnt werden, ne, durch Kundschaft. Das ist eben etwas, was ganz oft halt in diesem Onboarding-Prozess immer so ein bisschen verloren geht. Klar, jemand muss da hingehen und die Überzeugungsleistung, die Überzeugungsarbeit leisten, dass ein Merchant sagt, ja, okay, cool, gute Idee, mache ich mit. Aber wenn dann halt ein Jahr da keiner vorbeikommt und mit Bitcoin bezahlt, dann sagt der Merchant sich auch, ja gut, das ist mir jetzt hier irgendwie zu viel unnötige Komplexität dafür, dass hier eigentlich gar nichts bei rumkommt. Das ist natürlich jetzt da ein bisschen anders, ne? Dadurch, dass es eben einfach eine sehr starke Bitcoin-Community dort gibt. Das haben wir hier ja an vielerorts auch. Aber gleichzeitig eben halt auch, ne, also Madeira ist ein wahnsinnig tourismusgetriebener Ort. Die haben nicht viel an, also nicht viel andere Einnahmequellen als Tourismus. Da ist eine extrem hohe Fluktuation an Menschen und eben jetzt auch an Bitcoinern. Dadurch, dass es natürlich einmal Sovereign Engineering gibt, ist jetzt nicht eine Riesenmenge an Menschen, die durch Sovereign Engineering kommt, aber natürlich hat die Insel dadurch jetzt einfach auch ein gewisses Standing, so dass hier jemand sagt, ja, das will ich mir auf jeden Fall nochmal angucken, auch wenn man gar nicht unbedingt zu Sovereign Engineering hinfährt, sondern einfach nur, weil man davon gehört hat, dass es halt eben so eine Bitcoin-Native-Insel geworden ist, wird es halt einfach auch zum Reiseziel. Und ich glaube, das funktioniert wirklich gut, das ist so ein Flywheel-Effekt, der da stattfindet.
Das denke ich nämlich auch. Und wenn ihr jetzt eine Idee habt, irgendeine Nostr-App zu bauen, wo man eine Community braucht, vielleicht auch Payment mit Cashew oder Lightning oder was auch immer macht, hat man da schon Provider, die das anbieten und auch eine Kundschaft. Das heißt, man kann da viel einfacher jetzt ein neues Projekt vielleicht bootstrappen. Ich denke da jetzt an Uber oder Bolt über Nostr. Es gibt ja diese DriveStar-App. Aber die zu bootstrappen in einer Stadt in Deutschland, wo wenig Bitcoiner und wenig Nostr-Enthusiasten sind, ist super schwer. Auf Madeira hat man halt einen kleineren Bereich, eine abgetrennte Insel. Und da wird es wahrscheinlich einfacher, wenn es möglich wird, neue Ideen mal auszuprobieren. Das heißt, wenn es da irgendwie eine Idee gibt, ein neues Produkt auch mal auszutesten, Piloten zu fahren, der auch vor Ort Teilnehmer benötigt, Kunden benötigt, dann ist Madeira halt auch ideal, weil dort einfach schon Kunden und Anbieter Bitcoin verstehen und auch für offene neue Protokolle wie Nostr offen sind.
Ja, aber jetzt auch so krass ist aber auch die Bitcoiner Existenz auf Madeira auch nicht wirklich. Ich meine, der harte Kern sind vielleicht, sagen wir mal, 21 Leute natürlich, ne? Aber, also wir reden hier jetzt nicht von tausenden Bitcoinern, die auf der Insel festleben. Ne? Und von dem her ist es halt schon, also ich bin mir sicher, dass es in einem Stadtteil in Berlin mehr Bitcoiner gibt als auf Madeira. Also pur geraten, ne? Aber das zeigt halt auch nochmal, ist Das kann schon funktionieren, selbst wenn der harte Kern relativ klein ist.
Ja, aber ich glaube, man muss da auch noch sehen, dass die ökonomische Relevanz von Bitcoinern, der irgendwie vielleicht aus einem Bitcoiner, der aus Deutschland kommt, sage ich mal, auf die Insel, nochmal eine andere ist, als wenn das hier passiert. Ne? Also wenn ich jetzt da hinkomme und sage, ich brauche jetzt hier für 8 Wochen Apartment für mich und meine Familie, dann ist das natürlich schon nochmal ein anderer ökonomischer Impact für jemanden. Oder wenn ich eben sage, okay, alles klar, ich, keine Ahnung, kaufe jetzt hier bei dir im Supermarkt über die nächsten 8 Wochen kaufen alle 20 Bitcoiner tatsächlich immer ihre Lebensmittel, anstatt bei irgendeiner anderen Kette, weil du halt Bitcoin anbietest, ist das natürlich einfach vielleicht immer noch nicht die Mega-Relevanz, aber auf jeden Fall mehr relevant, als wenn es halt in einem anderen, ich sag mal, in einem anderen Land stattfindet, wo eben, ja, das Geld aus dem Ausland nicht ganz so eine große Rolle spielt. Das glaube ich, ist auf Madeira schon noch so ein Multiplying Factor. Aber ich gebe dir grundsätzlich völlig recht. Mit ein bisschen mehr Conviction würde das auch hier in dem einen oder anderen Ort funktionieren. Man braucht nur jemanden, der es tut.
Naja, und dass die Nachfrage dann halt auch immer wieder da ist, ja, kann ich hier mit Bitcoin bezahlen? Ja klar, kein Problem, hier bla bla bla. Und wenn dann halt dann, weiß ich nicht, jeden Tag einer zumindest kommt oder irgendwie alle 2 Tage jemand kommt, dann ist das halt schon was anderes, als wenn da nur, weiß ich nicht, einmal in 3 Monaten jemand kommt. Dann denkt man sich halt, ist halt Infrastruktur, die man halt vorhält, die man eigentlich nicht braucht.
das ist der Punkt, ne? Also es war wahnsinnig einfach, bei unserem lokalen Meetup den Kellner, der halt unseren Stammtisch da betreut, dazu zu bringen, sich eine Bitcoin-Wallet zu installieren, weil wir dann halt immer unser Trinkgeld vom ganzen Stammtisch sozusagen in Bitcoin an ihn zahlen. Das war mega einfach, weil das war einfach kaum ein Reibungspunkt für ihn und der kriegt jetzt immer was davon und das passiert halt einmal im Monat und dementsprechend ist das cool. Und jedes Mal, wenn wir kommen, dann zückt er schon sein Handy sozusagen. Und das ist halt eben in dem Moment, wo dann wo ein Merchant oder ein Kellner oder sonst irgendjemand in dem Moment dann sieht, alles klar, das passiert hier immer wieder, dann bleibt es halt auch. Ne? Aber wenn es halt einmal eingerichtet wird und dann passiert halt nichts mehr, dann verliert es irgendwann an Relevanz, ja.
Lass uns gerne noch mal ein bisschen zum Sovereign Engineering zurückkommen. Vielleicht auch mal ganz konkret noch mal, bevor wir jetzt so noch mal einen Ausblick machen, was da jetzt im Sommer kommt und worüber wir ja eigentlich so ein bisschen auch noch Werbung, in Anführungszeichen Werbung machen wollten, aber zumindest dann die Motivation jetzt hier schaffen wollen, dass sich vielleicht auch der eine oder andere Hörer angesprochen fühlt, sich da vielleicht zu bewerben. Wie war das denn mit dem Projekt, mit denen ihr oder zumindest hattet ihr im Vorfeld Projekte, die ihr mitgebracht habt zu eurer Kohorte oder zu euren Kohorten? Und hat Sovereign Engineering an der Stelle für euch oder für eure Projekte einen signifikanten Sprung nach vorne zum Beispiel gemacht? Oder welchen Effekt hatte zum Beispiel die Teilnahme an diesen Kohorten für eure Sachen, die ihr mitgebracht habt, sofern vorhanden oder halt quasi die auch erst im Laufe der Zeit entstanden sind? Hat da jemand wirklich sowas, wo das on point irgendwie Erfahrung teilen kann?
Ja, so beim ersten Kohort habe ich noch aktiv an Wasabi gearbeitet und dort dann ein paar Sachen gedemot, wie zum Beispiel Payments in CoinJoin. Aber dann auch damals haben wir noch dran gearbeitet an einem Anonymous AI Inference System. Also mit Private Compute und Trusted Execution Environments. Das wollten wir in die Wasabi Wallet selber reinpacken. Und da hat auch der Aliash sehr viele gute Ideen mit beigetragen. Und später dann hat zum Beispiel das Mutiny-Team zu Maple gepivotet, die dann diese Idee auch wirklich umgebaut haben und jetzt anonymes AI-Nutzen anbieten. Mhm. Oder ein anderes war, ich glaube, das war auch im ersten Cohort, habe ich angefangen zu reden, wie wir dann das Signalprotokoll in Noster einbauen können für anonyme Direktnachrichten. Und da einige Jahre später ist das Marmot-Protokoll draus geworden. Und ja, ich glaube, im dritten Kohort war es, wo ich dann das MLS-Protokoll vorgestellt habe, was jetzt auch wirklich in Marmot verwendet wird. Also das sind so die zwei Dinge, die von meiner Sicht aus, von meinen Demos am meisten wirklich Resultat gebracht haben.
Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das in dem DevBoost auch so klar gesagt habe, weil das ist mir auch gerade manchmal in meiner Erinnerung etwas schlecht, aber ich glaube, ich wäre nicht an dem Punkt, an dem ich heute bin, wenn ich Sovereign Engineering nicht gehabt hätte. Was bei mir ja tatsächlich so war, dass ich an der ersten Kohorte gar nicht selbst teilgenommen habe, sondern mein damaliger Co-Founder war in der ersten Kohorte und wir haben aber eben täglich miteinander gesprochen und ich konnte quasi so auch ein bisschen mitbauen, sage ich mal, mit teilnehmen und dadurch, dass er eben halt auch Projekte vor Ort gezeigt hat, die ich im Hintergrund dann gebaut habe und so weiter, konnte ich quasi ein bisschen Teil der ersten Kohorte auch sein. Und in der ersten Kohorte ist dadurch npub.cash entstanden, was eigentlich mein erster Berührungspunkt, mein erster großer Berührungspunkt mit Cashew war und ganz sicherlich dazu geführt hat, dass ich dann eben in den Cashew Development Space so eingetaucht bin und heute das mache, was ich mache. Also das war damals ist eben halt auch so aus Gedanken in Konversation mit dem Mutiny-Team, die ja auch viel in dem Bereich gemacht haben, entstanden. Wie kann man eben sowas wie eine Lightning-Address implementieren, wenn der Node gar nicht online ist, wenn das Handy gerade aus ist zum Beispiel, wie funktioniert dann eine Lightning-Address? Das waren so die Gedanken, die zu npub.cash geführt haben. Und das war dann letztendlich mein Entry-Point in den Open-Source-Space. Als tatsächlich Fulltime-Entwickler. Also absolut super bedeutend für meine persönliche Entwicklung und Karriere.
Cool.
Ja, npub.cash ist halt schon sehr geil.
Danke dir.
Thomas, hast du noch Erfahrungen, die du teilen magst?
Genau, ich sehe das genauso. Als Zuschauer quasi habe ich auch gesehen, dass viele von den Demos beeindruckend sind und dann zu solchen Projekten führen. Und wenn man überlegt, irgendwie 6 Wochen und dann mal 21 Demos, da hat man über 120 Demos. Und wenn nur 10% von denen zünden, habe ich schon 10 neue Projekte. Und sowas wie NPub Cache ist halt super, ist Endsight, Blossom, Selbststore. Viele Projekte sind dort initial mal gezündet oder gestartet und dann zu größeren Projekten geworden. Ich selbst habe leider noch keins. Ich teste aber auch alles raus, also eCash, Lightning, Nostr. Jetzt beim letzten Cohort haben wir was mit Hashtrees gemacht und mit dem FIPS-Protokoll. Das ist ein Mesh-Netzwerk, wo ich im Prinzip ohne IP-Adressen und ohne DNS arbeiten kann. Das heißt, ich habe keine zentrale Authority, die mir eine IP-Adresse oder ein Domain-Name gibt, sondern ich arbeite einfach mit meinem NPub und kann im Prinzip einfach in meinem Mesh-Netzwerk ein NPub erstellen und bin dann dort mit meinem Gerät, mit einer Netzwerkkarte erreichbar. Und das ist aus meiner Sicht so ein Projekt, was jetzt in den letzten 2, 3 Cohorts gestartet ist und jetzt aber auch richtig Fahrt aufgenommen hatte. Wer sich dafür interessiert, geht auf fips.network. Und das ist etwas, wo ich auch einen kleinen Teil mit beigetragen habe und was ich sehr spannend finde. Aber es jeder Cohort, würde ich sagen, bringt 2, 3 neue Projekte wieder.
Ja, und halt 2, 3 echt geile Projekte. Also Fips auch wieder super cooles Ding, weil das kam, glaube ich, ursprünglich aus dem 5. Kohort. Und das hat angefangen mit No DNS. Ne? Also wie können wir DNS denn obsolet machen? Mhm. Und das waren so die ersten Demos darüber. Bis dann aber schnell klar wurde, hey, okay, das ist noch nicht groß genug. Wir können viel radikaleres Re-Architecturing machen. Und dann in einer anderen Konferenz, der Nostr XXX-Konferenz in Costa Rica, das war auch so eine Unconference, ging nur 3 Tage, ganz anderes Format als Sovereign Engineering, auch cooles Format. Und da hat dann der Arjen sich den Jonathan generdsniped, um da mehr oder wirklich richtige tiefe Engineering-Expertise reinzubekommen. Und dann Jonathan war auch mit Arjen jetzt in dem letzten, was war das, der 7. Cohort. Und da ging es dann richtig ab mit FIPS. Ne? Und da sieht man halt, dass diese Iteration so wichtig ist. Ne? Wären wir auf dem ersten Idee stecken geblieben und hätten dort weiter gemacht, wären wir voll in die falsche Richtung gerannt. Aber durch die ganzen Demos haben wir dann schnell gemerkt, okay, wir können noch mehr machen und noch mehr machen. Und jede weitere Woche ist das noch ein bisschen größer geworden, bis es jetzt dann halt zu einem echt krass, krass, krass coolen Protokoll geworden ist, das echt das Potenzial hat, also das Internet an sich obsolet zu machen.
Ja, die, was ich gesehen habe, die letzten beiden Kohorten waren ja auch, die waren ja auch kürzer, die waren ja auch nur auf 3 Wochen beschränkt, aber gleichzeitig da ja auch viel fokussierter. Die waren ja nicht so hier quasi themenunabhängig, sondern wirklich dann irgendwie, ich glaube, das eine war irgendwie auf Netzwerkstack und das andere war irgendwie Security, glaube ich, oder sowas in der Richtung. Also die dann stark fokussiert waren, im Gegensatz zu den quasi normalen Kohorten, die dann 6 Wochen laufen.
Ja, auch hier, die zwei waren aber sehr nah beieinander. Ne? Also da gab es dann eine Woche Pause. Und viele Leute sind für die ganzen 7 Wochen dann geblieben, aber manche eben nur für 3.
Ja, ist schon cool, ne, wenn man so sieht irgendwie, dass das, dass dieses Konzept wirklich funktioniert, ne, dass das für so ein Brutkasten für ja verrückte neue Ideen ist und was da alles rauskommt und dass es ja auch wirklich erfolgreich ist, ne, mit den Beispielen, die ihr gerade auch genannt habt, ohne die jetzt im Detail alle zu kennen. Da ist ja auf jeden Fall eine Need für diese Themen.
Das Coole ist auch, dass durch den Loop und durch das Dämon und so weiter halt eine richtig gute Erinnerung für Ansätze und Projekte, die vielleicht nie veröffentlicht werden, entsteht und Alumni in der Lage sind, das von Kohorte zu Kohorte zu tragen und eben dann auch sehr viel später, ne, aufbauen können auf einem Ansatz, den es vielleicht schon 2 Jahre vorher gab. So dass man halt tatsächlich auch eben diese Weiterentwicklung sieht über die Zeit, ne? Also, dass jede Kohorte und die Projekte in den Kohorten werden immer so mehr sophisticated und bauen eben auf vielen Ideen drunter auf. Thema sowas wie Blossom, ne, was eben halt auch von aus der ersten oder zweiten Kohorte entstanden ist.
Erste.
In der ersten Kohorte. Wurde dann eben in der eCash-Kohorte in der dritten auch wieder aufgenommen und wurde gesagt, okay, wie können wir jetzt einen paid Blossom-Server machen? Ne? Oder all diese unterschiedlichen Dinge, die dann eben stattfinden, die aufeinander aufbauen. Das finde ich so schön, weil es eben diesen Build and Public, also es ist ja nicht public, ne, aber es ist zumindest so ein bisschen more public, als wenn man nur zu Hause sitzt und es quasi selber macht und dann scratcht. Durch diesen Demo-Gedanken zeigt man eben alles Mögliche, was man baut und kann, selbst wenn man sein eigenes Projekt oder seine eigene Application nicht fertig kriegt oder nicht das Problem nicht löst oder am Ende entscheidet, nee, das ist Quatsch, das braucht eh keiner oder sonst irgendetwas, kann man natürlich mit all den Problemlösungsansätzen, die man im Weg hat, anderen Wege ebnen, ihre eigenen Projekte zu vervollständigen. Und das ist halt auch super viel wert.
Ja. Und noch ein Ding, über das wir noch nicht so viel geredet haben, ist auch wirklich die Community, die da gebaut wird. Wir haben zum Beispiel eine Signalgruppe mit all den Alumni. Da sind jetzt über 80 Leute mit drin. Ja. Was schon heißt, also, das ist krass, dass wir jetzt 80 Leute, 80 Freedom Tech Developer oder Freedom Tech Fighters haben, die wirklich so viel Zeit investiert haben in diesen Software Engineering Cohort und dann auch im Nachhinein noch mit dabei sind. Das ist eine relativ aktive Gruppe, da wird immer mal wieder gepostet, woran Leute gerade arbeiten oder welche Probleme sie haben und so weiter. Und auch fürs Netzwerken einfach. Das sind nicht nur Kollegen, das können auch ganz schnell mal Freunde werden. Und allein für das lohnt sich's voll.
Ja, das klingt auf jeden Fall alles sehr, sehr positiv. Dann lass uns jetzt gerne nochmal einen kleinen Ausblick geben. Es gibt jetzt ja mal wieder eine Kohorte, die jetzt im Sommer startet. Ich hatte es auch so verstanden, die trägt nämlich den Namen, also quasi die Kohorte 08. Und sie trägt den Namen YOLO++. Vielleicht auch ein bisschen an Anlehnung an die BTC++ und was es sonst ja noch an Dev-Konferenzen im Bitcoin-Space so gibt, und aber kombiniert natürlich mit YOLO, das heißt, du lebst nur einmal. Und das natürlich auch zum, zumindest soweit ich das hier sehen kann, zum Schulferienstart in NRW, zumindest jetzt in dem Fall 20. Juli bis 28. August, also man kann schön die Sommerferien dann auf Madeira verbringen und gleichzeitig auch noch an dem Sovereign Engineering Format teilnehmen. Ja, ihr habt gerade schon ein paar Argumente dafür gebracht, warum es sich lohnen könnte, bei diesem Projekt oder bei dem nächsten Projekt sich zu bewerben, aber vielleicht von jedem von euch nochmal so eine gewisse, das nochmal eine Motivation irgendwie zu geben, okay, warum sollte sich jetzt eine Person, die vielleicht irgendwie einen bestimmten Gedanken hat oder vielleicht auch irgendeine Idee, ein Projekt oder sowas hat, da aber noch nicht so richtig weiß, wie sie damit weiterkommt, warum sollten die Leute sich denn jetzt auf jeden Fall auf die Webseite von Sovereign Engineering gehen und da sagen, jo, ich bewerbe mich für den Sommer und nehme daran teil?
Also ich glaube, die letzte Stunde hier war schon ein ganz schön massiver Pitch. Also ich glaube, wer bis hierhin gehört hat und sagt, nee, da habe ich keinen Bock drauf, der sollte sich tatsächlich auch nicht bewerben. Alles andere, was wir gesagt haben, ist, glaube ich, wirklich der absolute Selling Point. Eine Zeit dort zu verbringen mit Leuten, die genau dasselbe antreibt wie viele andere von uns oder wie einen selbst. Fantastisches Wetter, fantastisches Essen und natürlich, wie gesagt, fantastische Leute, sehr viel Spaß und natürlich einfach auch eine maximale Produktivität. Aber eben halt vor allen Dingen diese wirklich sehr tiefgreifende Motivation, die eben für die Sache ist. Ne? Das sind so meiner Meinung nach die Gründe, warum Sovereign Engineering eigentlich für jeden in diesem Space, der irgendwie was bauen möchte, die absolute perfekte Zeitvertreib sozusagen ist. Dazu kommt ja, du hast ja eben schon erwähnt, YOLO++, angelehnt an die ganzen Dev-Konferenzen, schön zur Sommerzeit. Ich bin der Meinung, Nifty hatte auch schon mal erwähnt, dass es zum Sommer eventuell nochmal eine Special Conference geben könnte, irgendwo auf der Welt. Vielleicht hat es ja auch damit etwas zu tun. Also dementsprechend.
Ja, also nach dem achten Kohort, an diesem Wochenende, wo der Kohort aufhört, ist die Bitcoin++-Konferenz in Madeira.
Ist das jetzt Public Information? Ich wollte eigentlich so ein bisschen hinten
ja,
da
jetzt
drauf.
Wohl.
Ich war mir nicht sicher, ob das tatsächlich Public... Okay, alles klar. Genau, also es gibt tatsächlich eine BTC++ in Madeira. Nifty hatte schon sehr krass drauf hingewiesen und
Dementsprechend ist es natürlich doppelt lohnenswert, sich vielleicht jetzt hierfür zu bewerben, wenn man eh schon mit dem Gedanken gespielt hat, weil das ist ja auch, habe ich ja bestimmt auch schon häufiger erwähnt, die beste Konferenz für Leute, die im Bitcoin-Space arbeiten und produktiv sind, sage ich mal. Genau, also auf jeden Fall meine klare Empfehlung, auf die Website gehen und sich bewerben.
Vielleicht auch nochmal was zum Bewerbungsprozess an sich. Ich weiß nicht, Thomas oder Max, einer von euch beiden, die jetzt quasi bei den zuletzt oder sich vielleicht auch sogar schon beworben haben. Max, du hattest ja eben schon angeteasert, dass du überlegst, hinzugehen. Oder ist der Prozess für die Alumni anders als für Leute, die sich in Anführungszeichen neu bewerben? Wahrscheinlich schon, oder?
Genau, der Prozess, wie sagst du auch, ist eigentlich gleich. Jeder muss sich bewerben. Bei jedem Co-Ort gibt es auch eine Aufgabe, eine kleine Programmieraufgabe zu lösen. Mhm. Und im Prinzip, ich habe mich jedenfalls jedes Mal beworben und wurde glücklicherweise auch dran angenommen. Vielleicht würden wir bei den Shownotes nochmal einen Link schicken, wo über SEC08 YOLO++ einmal kurz beschrieben wird, worum es geht und auch den Link zum Bewerbungsprozess.
Ja, und auf Max, jeden Fall.
Du wolltest auch sagen.
Ja, nee, du hast gut erklärt, aber vielleicht noch mein Resümee oder Zusammenfassung ist auch, der Name YOLO++ finde ich jetzt interessant, weil dieses YOLO ist ein Meme aus dem dritten Kohort. Und der dritte Kohort, das war jetzt vor fast 2 Jahren. Und da hat vor allem Pablo, war der schon enorm früh dabei beim Vibe Coding. Ne? Also da war noch GPT 3.5 draußen. Das war alles noch sehr, sehr, sehr früh. Aber er hat da dann schon den kompletten Kohort angesteckt mit, hey, Vibe Coding ist geil. Das ist perfekt für Sovereign Engineering. Wir können so schnell Prototypen bauen. Und das hat dann auch wirklich all die folgenden Kohorten krass inspiriert. Ne? Und Vibe Coding ist hier der absolute Standard eigentlich. Und das zeigt halt auch, dass du, wenn du hier vorbeikommst, nicht nur über Bitcoin und Noster neue Sachen lernst, sondern du bist wirklich am Cutting Edge from Freedom Tech Engineering generell. Und du kannst enorm viel lernen, was dich dann auch für alle anderen Arbeitstätigkeiten, die du in der Zukunft machen willst, sehr unterstützen können. Also das ist wirklich für die Pioniere, die gerne am Cutting Edge sind. Und ja, Bitcoin ist ja eigentlich noch Cutting Edge, Noster auch. Und wenn das so deine Nische ist, dann macht es 100% Sinn, sich dort anzumelden. Selbst wenn du es nicht für die 3 Wochen schaffst oder 6 Wochen, dann komm zumindest zum Bitcoin Plus vorbei. Na, du siehst mal Madeira und es wird dann auch der letzte Demo-Day wird an der Konferenz sein. Das haben wir auch beim ersten gemacht. Da war ja die große Bitcoin Atlantis-Konferenz und da war der letzte Demo-Day auf der Nebenbühne. Das waren, glaube ich, dann auch 4 oder 5 Stunden Bühnenzeit. Ja. Und ähnlich dann wieder hier. Also du wirst dann so den Demo-Day mal miterleben. Du wirst sehen, wer dabei war. Und kannst mit denen dann auch mal reden und bekommst so die guten Vibes vom Ende des Kohorts nochmal mit, obwohl du nicht die ganze Zeit dabei warst.
Cool. Ja, Leute, dann, wie gesagt, bewerbt euch. Wenn ihr da Zeit und Bock habt, dann ist das sicherlich eine Chance, gerade jetzt auch für Leute, die jetzt hier nicht Softwareentwicklung in den letzten 10, 15, wie lange auch immer gemacht haben, sondern auch für, Max hat es gerade schon gesagt, auch sich jetzt zumindest ein bisschen schon ans Vibe Coding gewagt haben. Da ist man da sicherlich auch gut aufgehoben, dass man da auch Kontakte und tiefer in die Themen reinkommt. Inwieweit jetzt hier Notsignal, dass diese Kohorte dann unterstützen wird, hat mir gerade eben schon mal kurz angerissen, werden wir im Nachgang nochmal besprechen und dann gucken wir mal, wem wir da irgendwo ein paar Satz dann aus unserer Notsignalkasse zukommen lassen können, das ist sicherlich hilfreich. Vielleicht zum Abschluss noch ganz kurz, mit Hinblick auf die Zeit, weil ich weiß, dass Egge hatte noch einen Anschlusstermin, aber da kommen wir, glaube ich, auch pünktlich raus. Seht ihr für euch, jetzt habt es immer zwischenzeitlich immer so wieder ein bisschen anklingen lassen, dass das, was dabei Sovereign Engineering passiert, dass das wirklich einen Impact auf quasi auf den Technologie-Stack der Welt hat. Also dass wir wirklich da jetzt zensurresistente Software bekommen, die auch groß werden könnte. Habt ihr da irgendwie eine Vorstellung, eine Perspektive oder was denkt ihr, was da raus noch kommen kann? Weiß nicht, hat da irgendjemand Gedanken dazu?
Also ich bin ja jetzt quasi Fulltime dabei und ich würde das ja nicht machen, wenn ich nicht glauben würde, dass die Dinge, die wir tun, tatsächlich einen Impact haben langfristig. Also das ist etwas, was man immer wieder, oder was ich persönlich zumindest immer wieder so ein bisschen vergesse, weil man einfach wahnsinnig viel Spaß hat bei der ganzen Geschichte und es natürlich auch ein Nischenthema ist aktuell. Aber im Endeffekt ist das nicht das, was mich motiviert hat, damit anzufangen und ist auch nicht das, was mich quasi daran hält, sondern es ist wirklich die Überzeugung davon, dass wir hier Dinge bewegen können, die langfristig einen wirklich positiven Impact auf, ja, hoffentlich die ganze Welt haben. Und diese geballte Brainpower, die dort stattfindet von Leuten, die wirklich dasselbe noble Ziel haben und vielleicht in unterschiedlichen Bereichen arbeiten, aber grundsätzlich alle eigentlich mehr Freiheit möchten. Die Produkte, die da entstehen, sind tatsächlich Dinge, die wirklich viel verändern können. Also Nosta wäre nicht so, wie Nosta heute ist, ohne Sovereign Engineering, da glaube ich ganz fest dran. Oder davon bin ich wirklich überzeugt. Gerade eben so Themen wie Blossom, die wirklich jetzt in jedem Nosta-Client implementiert sind und eigentlich so der Status quo mittlerweile sind. Also ganz viele Dinge kommen daraus und Thema wie eine Verschlüsselungsalgorithme beziehungsweise Chat-Verschlüsselung, MLS und so weiter. Also da, das sind einfach Dinge, die Tollgate sind alles Projekte, die wirklich einen richtigen Impact haben können und langfristig, und das ist eben eine Überzeugungssache, daran muss man natürlich ein bisschen glauben, auch werden, aber sie haben auf jeden Fall das Potenzial, das zu tun.
Ja, ganz genau. Ich glaube ja echt, dass so mit jedem Sovereign Engineering Cohort bringen wir die Menschheit so zwischen 1 und 5 Jahren näher an die Bitcoin- und Freedom Tech Hyperisierung oder wie man das nennt. Es ist echt krass, also so zurückblickend, was in den letzten 2 Jahren da alles rauskam und auch wirklich genutzt wird. Ne? Also es waren ganz viel Schwachsinn dabei und ganz viele halbfertige Ideen und ganz viele Prototypen, die inzwischen wieder alle vergessen sind. Aber, so wie schon vorhin gesagt, ne, die 10% der Projekte, die halt richtig geil sind und langfristig uns unterstützen werden, die haben wir halt echt nur, weil ein paar Idioten sich auf einer Insel getroffen haben und sich gemeinsam in den Coworking Space eingesperrt haben. Und auch das Coole ist, es waren 80 Leute dabei. Das sind nicht viele Leute, aber die Auswirkungen, die Produkte, die Probleme, die gelöst worden sind von diesen nicht mal 80 Leuten, na, haben bereits jetzt schon die Welt verändert. Und das macht mich dann auch so mega bullisch, dass wir dieses Konzept, was jetzt echt über 7 Editionen immer mehr verfeinert worden ist, also jeder war ein bisschen anders, jeder Kohort, das können wir jetzt wirklich richtig rausskalieren. Und ich schon nach dem ersten Kohort habe ich mit Gigi drüber gesprochen, hey, wir machen wieder das genau gleiche wie mit 21. Ja, wir machen den Blueprint und dann helfen wir Leuten, das in ihrem eigenen Dorf aufzusetzen. Und auf einmal haben wir dann, so wie bei 21, 300 Meetup-Gruppen auf der ganzen Welt verteilt. Und wenn wir dann ständig diese Iterationsloop durchgehen und ständig coole neue Projekte finden und dann auf den vorherigen Projekten aufbauen, das kann nur geil werden. Das geht gar nicht anders.
Gibt es da schon in der Richtung irgendwas, dass es quasi vergleichbare, sage ich mal, Veranstaltungen wie die Sovereign Engineering, dass das kopiert wurde und quasi in einem anderen Standort auch stattfindet? Wisst ihr da was?
Haben noch nicht wirklich unter dem Sovereign Engineering Brand. Ne? Da war vor allem Gigi da sehr vorsichtig, das zu früh loszustoßen. Mhm. Denn nach dem ersten Kohort hatten wir noch keine Ahnung, wie es wirklich gemacht werden sollte. Ne? Und das, also ja. Wir haben jetzt einiges gelernt. Und ich glaube, dieses und nächstes Jahr sind wir so weit, dass wir dann das Ganze wirklich industrialisieren können und eine klare Checkliste, eine klare To-Do-Liste geben und sagen, hey, wenn du dich an das hältst und das machst, wird es wahrscheinlich cool werden. Ja? Aber die meisten Alumni wollen das öfter oder ständig machen. Ja? Und so mein Traum wäre, von SEC zu SEC zu migrieren, ne? Und halt immer für so 1-2 Monate mit unterschiedlichen Leuten an unterschiedlichen Problemen arbeiten und daraus dann wirklich so ein Netzwerk zu bauen. Ja, und das kannst du jetzt ja schon machen auf, ne, also generell Bitcoin Freedom Tech Meetups gibt's ja wie Sand am Meer. Aber wirklich so die, genau diese Magie von Sovereign Engineering ist echt einzigartig. Und ich hoffe, dass wir das bald ja vervielfältigen können.
Genau, du hast ja gefragt, kann das die Welt verändern? Und gerade beim letzten Co-Ort habe ich so gedacht, von den Vibes her, auch der Jonathan war da, hat damals schon bei Netzwerkprotokollen mitgearbeitet, auch dieses GNU Radio. Und der hat auch gesagt, das fühlt sich an wie vor 30 Jahren, als Linux, Open Source, GNU gestartet ist. Internet war gerade neu, Leute haben auf ihrem Heimrechner, Computer eine Webseite gehostet, die dann über HTTP erreichbar war und dann nachher HTTPS und so weiter. Einige kennen das vielleicht noch, die verschiedenen Stacks und Protokoll-Layer. Und die wurden jetzt quasi alle in einem Protokoll mit FIPS zusammengefasst. Das heißt, das Protokoll ist sofort mit Verschlüsselung gedacht, mit Identity gedacht. Also der NPUB ist der ist die Zieladresse. Und das ist aus meiner Sicht so revolutionär wie das Internet vor 30 Jahren. Und vor 30 Jahren konnte man sich auch nicht vorstellen, was dann in den nächsten 10 Jahren, 20, 30 Jahren passiert. Wir alle kennen ja Bitcoin. Aus unserer Sicht ist das ja auch sehr revolutionär und viele verstehen es noch nicht so richtig, dass man im Prinzip jetzt auch bei Nostra eine Identität hat, die einem keiner nehmen kann, die ist zensurresistent und ich kann damit auch jetzt mein Netzwerk betreiben. Das heißt, ich habe Bitcoin, ich habe Nostra, ich habe FIPS und das kann sehr revolutionär sein und die Welt verändern, aus meiner Sicht.
Ja, genau. FIPS ist echt, also vielleicht das Revolutionärste, was bisher aus SEC rausgekommen ist. Ich meine, es ist kein pures SEC-Ding, aber sehr, sehr stark davon beeinflusst. Und ich glaube schon, dass es letztendlich größer wird als Blossom. Ja.
Cool. Ja, dann gib uns da auf jeden Fall nochmal irgendwie, du hattest eben schon mal einen Link gesagt, oder zumindest da, wo man mehr Informationen darüber findet, dass wir das auf jeden Fall nochmal in die Shownotes packen. Du hast es jetzt sehr häufig erwähnt und ich glaube, das ist sicherlich für den einen oder anderen auch interessant, sich das mal anzugucken, was da alles jetzt so passiert ist in der jüngsten Vergangenheit. Cool. Ja, aus meiner Sicht, ich wäre jetzt erstmal rund. Habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden sollt? Ansonsten können wir den Deckel, glaube ich, drauf machen.
Machen wir einen Deckel.
Ja, final, doch final würde ich noch jetzt sagen, nee, da gibt immer noch eins mehr. Danke an die Organisatoren. Also Gigi, Pablo, André, Martin, ja. Auch Jo, der macht seit ein paar Kohorten sehr viel Organisatorisches. Joe macht richtig geiles Barbecue und ist der Busfahrer. und natürlich all die Alumni, die dabei waren. Weil es ist echt was richtig Magisches draus geworden. Und das kommt nicht von irgendwoher. Da waren wirklich schlaue und mutige Leute mit dabei, die das alles möglich gemacht haben. Und kommt auf jeden Fall vorbei. Es lohnt sich.
Das absolut, ja.
Top. Vielen, vielen Dank auch an meine Stelle, auch an euch, dass ihr jetzt hier dabei wart und natürlich auch an die Organisatoren. Jetzt hat man zumindest durch diesen Podcast vielleicht zumindest ein bisschen ein Gefühl dafür, was da Cooles auf Madeira jetzt immer noch passiert. Wir hatten ja vor 2 Jahren auch schon mal eine Folge über Madeira gemacht. Unabhängig von Bitcoin, dass es sich auch so lohnt, diese Insel mal zu besuchen, rein aus Tourismuszwecken. Es ist immer noch eine sehr schöne Insel. Ich hatte es eben schon gesagt, ich war vor 2 Wochen auch mal wieder da, jetzt dann das dritte Mal. Und unabhängig davon, es ist eine wunderschöne Kombination aus einer wunderschönen Insel, viel mit Bitcoin und man kann coole Sachen dort bauen im Kontext von Sovereign Engineering. Also was will man eigentlich mehr? In dem Sinne, ja, Dankeschön, dass ihr dabei wart. Dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf. Focus on the signal, not on the noise. Dankeschön, dass ihr dabei wart.
Danke euch, ciao.
Danke sehr, ciao.
Danke, ciao, ciao.
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 Signal. Focus on the signal, not on the noise.